Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
Hallo und herzlich willkommen zu Was liest eigentlich zum Buchplausch? Hallo Anne.
Hallo Anja.
Hi. Wir bleiben heute bei Büchern, weil wir haben einen ganz tollen Gast. Sie schreibt ganz spannende Geschichten und ist jetzt auch für den Glauser-Preis nominiert. Und deswegen haben wir gesagt, oh mein Gott, wir müssen mit Caroline Seibt sprechen. Hallo Caroline.
Hallo ihr zwei. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch sein darf.
Wir freuen uns auch, weil ich glaube, du bist ein bisschen aufgeregt auch. Also nicht jetzt wegen dem Podcast, sondern wegen dem Preis.
Auf jeden Fall.
Weil das ist einfach eine ganz irre Geschichte, glaube ich, ne? Was es mit einem macht, wenn man da nominiert ist und plötzlich irgendwie, ich weiß nicht, noch mal mehr Aufmerksamkeit als ohnehin schon bekommt. Und deswegen tatsächlich, man darf ja auch wirklich sagen, es ist ja in der Kategorie Bestes Debüt. Also das ist jetzt nicht der 20. Roman von dir. Sondern es ist dein Debüt und das finde ich, macht es ja nochmal besonderer. Wie fühlt sich das denn an für dich?
So richtig kann ich das eigentlich immer noch nicht fassen. Ich weiß, mein Verlag Digital Publishers, die haben mich im November dann mal angeschrieben, hier, wir reichen übrigens dein erstes Buch ein. Ich habe mir dann mal angeguckt, wer ist noch so nominiert, was ist das genau für ein Preis, wer hat den schon mal gewonnen und dann auch recht schnell gedacht, ja gut, ist total nett von euch. Ich lese das dann wahrscheinlich in der Zeitung, wer da gewonnen hat nächstes Jahr. Und dann bekam ich auf einmal, ich glaube, es war ein Samstag, so eine Benachrichtigung bei Instagram. Da klickte ich dann drauf vom Syndikat, die veranstalten das quasi. Und da waren zwei Buchcover und meins war das dritte, nominiert für den Glauser-Preis. Bestes Debüt. Ich weiß noch, wir haben sehr schnell danach eine Flasche Sekt aufgemacht und dann erstmal, ich saß da einfach, glaube ich, erstmal eine Stunde und habe Sekt getrunken und ja, mich einfach gefreut.
Das ist auch wirklich toll, ja. Also jetzt muss ich mal einen Schritt zurück machen. Wir sprechen gleich noch über dein Buch, weil ich glaube, also jeder, der uns jetzt zuhört, möchte auch gerne wissen, was ist denn das? Ja, was verbirgt sich denn dahinter? Aber ohne den Titel jetzt direkt zu nennen, wir haben im Vorgespräch jetzt tatsächlich mal so ein bisschen über die Länge von Büchern gesprochen und wie schwer man es ja als Autor hat, wenn es dann heißt, dein Buch ist zu lang. Ich hatte das auch schon tatsächlich mit Peter Grandl. Der musste auch schon streichen und hat darüber in unserem letzten Podcast gesprochen. Wer das gerne nochmal nachhören will, wie er damit umgegangen ist, mit dem Streichen und was daraus sich dann entwickelt hat, der kann da gerne nochmal reinhören. Aber du musstest ja auch dich leidvoll von Seiten trennen. Wie lang war denn dein Manuskript eigentlich ursprünglich?
Es waren knapp 600 Buchseiten. Ich war sehr, sehr engagiert beim Schreiben, ja.
Okay. Aber es hat sich offensichtlich dann gut angefühlt beim Schreiben, oder?
Ja, also wenn man so in den Flow kommt, nenne ich das immer. Manche Seiten oder Kapitel sind wirklich so, da kämpfe ich mit. Ich überlege tagelang, wie kann jetzt dieser Satz besser klingen oder dieses Kapitel. Und bei diesem Buch war es aber dann am Ende wirklich so, dass ich noch eine Idee hatte und noch eine. Und die Charaktere sind mir so ans Herz gewachsen. Und dann habe ich das einfach mal geschehen lassen und gucken, wohin es mich trägt. Und ja, das waren dann am Ende 600 Seiten.
Wow. Und wie viele Seiten sind es jetzt am Ende?
Es sind um die 450. Also ich musste schon sehr gut kürzen. Einige Perspektiven sind rausgeflogen. Ich bin dem Verlag schon sehr, sehr dankbar. Also im Nachhinein sage ich, gut, dass ihr das gemacht habt. Gut, dass ihr da so streng mit mir wart und ich auch gezwungen wurde, mich ein bisschen mehr zu fokussieren.
Aber es tat bestimmt trotzdem irgendwie weh, oder?
Ja, total. Ich hatte, glaube ich, 5 verschiedene Erzählperspektiven und dann kam auch die Vorgabe maximal 3. Und jede dieser Perspektiven hatte aber so tolle Aspekte und hat die Geschichte aus einem anderen Blickwinkel erzählt. Es tat weh, aber am Ende habe ich dann gesagt, gut, dass ihr das so gemacht habt. Das geben jetzt auch die Rezensionen, geben dem, glaube ich, recht, dass das der richtige Weg war.
Jetzt haben wir schon über die Seitenzahl gesprochen, aber jetzt steigen wir wirklich einfach mal ein, weil es ist ja so ein bisschen so Randgerausche, ne? So über Buchentstehung und so. Dein Krimi Gestohlenes Kind, worum geht's denn da? Was macht denn den Krimi so besonders?
Der Krimi spielt auf zwei Zeitebenen. Einmal 1985, da geht es um einen Jungen namens Jakob, der unter sehr, sehr schwierigen Umständen mit einer alkoholkranken Mutter aufwächst. Und eines Tages wird Jakob von zwei Männern entführt und in ein Heim gebracht, in dem auch andere Kinder leben, die entweder keine Eltern mehr haben oder eben auch aus schwierigen Umständen kommen. Da war sozusagen die Frage, was passiert eigentlich mit einem Kind, das in einem solchen Umfeld aufwachsen muss? Und was passiert auch, wenn ich in einer Position bin, dass niemand mir glaubt? Also Jakob versucht sich aus diesem Heim zu befreien, versucht herauszukommen. Aber der Heimleiter ist eben sehr, sehr charmant. Der kann die ganze Geschichte drehen, sodass sogar die Polizei ihm leider nicht glaubt. Und 20 Jahre später, das ist dann der zweite Zeitstrang, entzündet sich ein Mann mitten vor dem Hauptbahnhof in Berlin. Und die Polizei sagt sehr schnell, okay, das ist ganz klar ein Selbstmord. Er hat sich selber den Benzinkanister über den Kopf geschüttet. Nur ein Polizist, der so ein bisschen auf dem Abstellgleis steht, glaubt eben nicht daran und beginnt zu ermitteln. Und wie das beides zusammenhängt, ja, das müsst ihr am besten erfahren, indem ihr die Geschichte einfach einmal lest.
Unbedingt.
Ja, ich glaube auch, das macht jetzt schon sehr neugierig und ich finde, es sind auch sehr, sehr neue Ideen verarbeitet, also die man jetzt nicht so schon 100-mal gelesen hat. Wie bist du denn da auf deine Ideen gekommen? Wir wollen jetzt natürlich auch nicht so viel verraten.
Ich glaube, der Ausgangspunkt war, dass ich mal zufällig über eine Dokumentation über Verschickungskinder in der DDR gestolpert bin. Da wurden wirklich systematisch Kinder angeblich auf Kuren in Heime geschickt, wo es denen ganz, ganz toll gehen sollte. Und so viele Kinder haben versucht, darüber zu sprechen und es wurde ihnen einfach nicht geglaubt, dass sie dort wirklich auch misshandelt wurden. Und diesen Aspekt fand ich so erschütternd und eigentlich unglaublich, dass so vielen Kindern nicht geglaubt wurde, dass ich dachte, das ist eine gute Basis für einen Thriller. Und ich glaube, immer wenn man einen Thriller schreibt, versucht man ja auch Themen anzusprechen, die einen selbst bewegen, eigene Ängste vielleicht auch zu verarbeiten. Und damit war dann eigentlich Jakob und seine dramatische Geschichte geboren.
Aber du hast ja auch einen ganz speziellen Ermittler, eine Ermittlerfigur in deinem Krimi. Kannst du die mal ein bisschen beschreiben? Weil ich schick's jetzt schon mal voraus. Also wenn ihr dieses erste Buch lest, mögt, das gibt Teil 2. Und dann ist es der gleiche Ermittler. Deswegen kann man ja schon mal sagen, was ist denn das für ein Typ? Ja, vielleicht kannst du den uns mal so ein bisschen näher bringen. Weil ich glaube, das wollen auch immer viele wissen. Ja, was ist das so für, was sind das für Ermittler? Was sind das für Typen? So.
Sehr gern. Der Theo ist mir auch total ans Herz gewachsen. Theo ist ein Mann, der nach außen sehr, sehr schroff ist, weil er sehr viele Verletzungen davon getragen hat und noch keine gute Art gefunden hat, damit umzugehen. Er ist dadurch sehr distanziert mit seinem Umfeld, auch mit seiner eigenen Tochter und schafft es nicht so richtig, aus seiner Hülle heraus zu kommen. Und dieser Fall, der dann angeblich ja ein Selbstmord ist, der gibt ihm so ein bisschen neuen. Ja, es fängt wieder an, in ihm zu brennen, sag ich mal. Er hat das letzte halbe Jahr wirklich in einer Art Putzkammer verbracht, hat dort seine Zeit abgesessen und dieser Fall gibt ihm wieder so ein bisschen Mut, weiterzumachen. Und ich fand auch gerade seine Entwicklung sehr, sehr spannend. Er geht in kleinen Schritten voran. Also es ist nicht so, dass er am Ende von Buch 1 der total extrovertierte, fröhliche Mann geworden ist. Aber ich fand es ihn einfach sehr, sehr sympathisch, weil er so menschlich ist. Er ist verbissen, aber er ist kein Superhirn. Er ist nicht super sportlich, sondern er wurschtelt sich so ein bisschen durch und zieht eben sehr oft die richtigen Schlüsse.
Wusstest du denn schon damals bei Gestohlenes Kind, dass du gern eine Reihe mit dem Ermittler schreiben würdest?
Nein. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe einfach mal geschrieben, dann sind ja erstmal die 600 Seiten rausgekommen. Dann habe ich das an sehr viele verschiedene Verlege geschickt und habe einfach gedacht, ich gucke jetzt mal, was so passiert, weil überhaupt, dass das erste Buch dann auch verlegt wurde, war für mich schon so ein Traum, dass ich noch gar nicht gewagt habe, an das zweite zu denken.
Wir freuen uns. Ja, das ist toll, dass es da weitergeht. Das ist ja schon schön auch, wenn man so Figuren dann auch begleiten kann. Ja, wenn da so ein bisschen was passiert, wenn die sich entwickeln und so. Das hat ja schon echt so einen ganz eigenen Charme. Ja, aber wir gehen ja immer noch mal einen Schritt zurück. Ne, jetzt machen wir noch mal einen Schritt zurück. Wie bist du überhaupt zum Schreiben gekommen? Also ich meine, das hört sich immer so an, naja, und dann habe ich das Buch geschrieben und so. Aber eigentlich muss es ja irgendwie mal was gegeben haben. Das wissen wir inzwischen, oder, Anne? Bei jedem gab es irgendwie so einen Moment, jetzt, ja, wird, keine Ahnung, die Tastatur gegriffen, zum Stift gegriffen, Schreibmaschine gezückt, was auch immer. Wie war das bei dir?
Ich würde sagen, das war nicht ein großer Moment. Ich kann mich erinnern, dass ich schon immer sehr, sehr gern gelesen habe. Ich weiß nicht, ob ihr noch diese Gänsehaut-Reihe kennt, diese Gruselbücher für Kinder. Ja. Die habe ich verschlungen. Ich glaube, jede Woche eins, die gab es in unserer Bücherei. Und ich war wie süchtig danach. Gänsehaut, Fear Street, dann irgendwann Stephen King. Das war dann schon sehr gruselig. Und ich habe immer mal wieder angefangen, Bücher zu schreiben, die natürlich aber qualitativ, das würde heute keiner lesen wollen. Habe auch schon recht jung mal versucht, die bei Verlagen unterzubringen. Aber das hat aus mehreren guten Gründen nicht geklappt. Und dann ist auch ganz lange das Leben passiert. Ich habe studiert, habe mich verliebt, getrennt, neu verliebt. Da war lange keine Zeit zum Schreiben. Und dann, Gott sei Dank für mich, kam Corona. Das war wie so eine Atempause. Bei all den schlimmen Sachen, die das gebracht hat, war das für mich einfach so der Startschuss zu sagen, wow, Caro, so eine Chance, dich auf Schreiben zu konzentrieren, kriegst du nie wieder. Du ziehst das jetzt durch.
Ja, aber inzwischen ist ja kein Corona mehr. Wie kriegst du es denn jetzt unter?
Jetzt hat mich das Fieber gepackt. Also jetzt, wo ich einmal gesehen habe, ich konnte ein Buch unterbringen, ich bekomme positive Rezensionen und ja, das gibt mir einfach so viel Power, wenn mich dann mal jemand anschreibt und sagt, oh, ich habe das Buch gelesen oder ich bin auf der Seite, das ist so spannend. Am Anfang waren es natürlich ganz, ganz viele tolle Freunde, Familie. Und mittlerweile passiert es auch, ne, ich laufe durch mein Dorf, dann spricht mich jemand an oder auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen. Und wenn man dann mitbekommt, okay, die Leute fiebern mit und dieses Buch hat ihnen ermöglicht, mal 9-10 Stunden so aus dem Alltag herausgerissen zu werden, das ist einfach unbeschreiblich.
Wie recherchierst du denn? Weil das ist ja jetzt, also das, was du jetzt schon geschrieben hast, also was man jetzt schon lesen kann, da geht's ja schon auch manchmal sehr ins Detail auch. Wo holst du dir deine Inspiration, das Wissen aber auch her?
Ich sage mal, bei ganz, ganz vielen Themen hilft mir tatsächlich die ZDF-Mediathek, YouTube. Also es gibt so viele tolle Dokumentationen. Ich habe jetzt noch nicht die Ressourcen, dass ich sagen könnte, ich kann Polizeibeamte interviewen oder Psychologen. Ich habe in meinem Umfeld glücklicherweise auch einige tolle Menschen, die mich beraten, beispielsweise einen Rechtsanwalt. Der hat mir sehr viel beim zweiten Buch geholfen, weil ich gesagt habe, was passiert denn, wenn jemand sowas macht? Was wäre das für eine Strafe? Und bislang komme ich damit ganz gut durch, würde ich sagen. Also noch hat mich niemand darauf hingewiesen, dass große Fehler darin sind. Und ein bisschen Fantasie, denke ich, ist ja auch immer erlaubt.
Also das denke ich schon auch, ja. Aber wenn man so an das Schreiben jetzt denkt, also jetzt, wir löchern dich ja jetzt ja gerade so ein bisschen mit Fragen, aber ich finde es immer auch total spannend, also ich jetzt weiß nicht, wie es dir geht, Anne, aber ich finde es schon immer ganz spannend. Es gibt ja so AutorInnen, die einfach, also die so die mal anfangen und dann die Geschichte so zu sich kommen lassen, ne? Und die das, dann entwickelt sich das irgendwie. Und dann wird im Nachhinein noch gefeilt und dann kommt hier noch eine Ecke dazu und da eine Ecke weg. Aber es gibt ja auch AutorInnen, die eine ganz klare Vorstellung haben. Also das ist der Plot, das sind die handelnden Personen und dann kommen die genau zum Einsatz. Wie ist das bei dir?
Ich bin auf jeden Fall Spezies Nummer 1. Also ich habe zwar immer eine grobe Idee im Kopf, aber die Geschichte entwickelt sich immer selbst. Der Mörder oder die Mörderin war nie die Person, die ich am Anfang im Kopf hatte, weil ich beim Schreiben gemerkt habe, das funktioniert irgendwie nicht. Also ich merke dann beim Schreiben, ich komme nicht so weiter, wie ich mir das wünsche. Dann probiere ich einen anderen Weg aus. Dann ist es meistens noch eine Sackgasse. Und irgendwann macht es dann Klick und ich denke, das muss die Geschichte sein. Und dann schreibe ich auch nächtelang durch.
Du hast ja bis jetzt 2 Thriller geschrieben. Würde für dich auch ein anderes Genre in Frage kommen oder bist du dir da eigentlich schon relativ sicher?
Thriller sind schon meine Ja, ist schon mein Metier, muss ich ganz klar sagen. Ich kann mir irgendwann sowas wie Fantasy vorstellen. Wo ich mich schwer tun würde, wären, glaube ich, Liebesromane. Da wüsste ich gar nicht, wie ich 300 Seiten füllen kann. Aber wahrscheinlich, weil ich es auch selber nicht so lese. Ich wüsste nicht, wie der Aufbau einer Geschichte da gut funktioniert.
Ja, man könnte jetzt sagen, okay, also, oder die Liebesromane,
auch ein bisschen
okay,
Thriller.
Ne? Zwei. Ja, genau, also manchmal schon. Aber ja, natürlich ist ja meistens irgendwie, ist mindestens eine Heldenreise dabei, manchmal auch zwei, aber irgendwie weiß man dann doch, dass die zwei sich vielleicht kriegen, ja. Also bei so klassischen Liebesromanen. Das ist natürlich, ich finde es jetzt mega spannend, dass du sagst, dass du zum Beispiel nicht weißt von Anfang an, wer ist denn der Mörder, weil das ist ja schon, das finde ich schon auch, du erhältst dir selber die Spannung beim Schreiben, oder?
Auf jeden Fall. Und das macht mir auch, glaube ich, so Spaß. Also mir ist nie langweilig dabei, weil ich immer weiß, die nächste Seite kann schon wieder eine ganz neue Idee kommen. Es ist ein bisschen wie eine Achterbahnfahrt. Und gerade dieser Moment, wenn es dann einmal Klick macht und ich merke, es ist nicht die Geschichte, die du am Anfang im Kopf hattest, sondern es muss jetzt so und so laufen. Das ist wunderschön einfach. Also da stoppt mich dann auch nichts mehr beim Schreiben.
Sitzt du denn schon an Ideen für ein drittes Buch?
Natürlich. Also der erste Entwurf ist halb fertig, aber ich habe noch sehr, sehr viel zu tun. So würde ich das vorsichtig formulieren.
Kannst du uns vielleicht schon einen ganz kleinen Hinweis, ein Thema geben?
Es wird tatsächlich erstmal nicht die Theo Weiland-Reihe. Also Theo hat ein Jahr Pause, habe ich ihm jetzt gegeben, weil der letzte Fall auch ziemlich nervenaufreibend für ihn war. Es wird tatsächlich etwas mit KI zu tun haben und wie man vielleicht auch KI nutzen kann, um Mordfälle aufzuklären. Und da bin ich aber gerade noch ganz stark am Recherchieren und überlegen, wie man eine KI gut in einem Buch repräsentieren kann.
Das klingt schon super spannend.
Das ist mega. Also es ist ja wirklich, ne, das alles beherrschende Thema gerade, aber da kommt man auch nicht dran vorbei, glaube ich tatsächlich. Vielleicht auch umgekehrt, wenn ein Mörder irgendwas plant oder so, dass er sich vielleicht auch helfen lassen kann durch die KI. Also da gibt's ja die irresten Vorstellungen. Also da passiert ja schon eine ganze Menge. Auch tatsächlich, also in der Buchlandschaft. Also da sind ja so ein paar Geschichten am Start, wo ich selber auch sehr neugierig bin. Ja. Wenn du jetzt, du hast ja jetzt also mit deinem ersten Buch ja jetzt schon mal einen Mega-Erfolg. Jetzt sind wir mal wieder bei Nummer 1. Ja. Und am 18. Mai wird der Preis dann auch verliehen bei der Gala zur Kriminale in Hannover. Und du wirst hinfahren, oder?
Ja, natürlich.
Du bist dabei, okay. Wie schaffst du es denn, deine Aufregung so ein bisschen im Zaum zu halten? Wie schaffst du es überhaupt, diesen Tag dazu zu verbringen?
Das habe ich mich auch schon gefragt. Ich werde tatsächlich bei der Kriminale meine erste Lesung machen. Das heißt, das wird sehr, sehr aufregend. Wahrscheinlich trinke ich vorher ein Sektchen und übe das Ganze vorher. Und dann hoffe ich einfach, dass die Leute, wenn ich vorlese, spüren, wie viel mir an dieser Geschichte liegt. Und ich glaube, dann ist das schon die halbe Miete.
Hast du auch schon im Kopf eine Dankesrede vorbereitet?
Nicht so richtig. Also ich gehe für mich selber mal nicht davon aus, dass ich gewinne, weil ich weiß, da gibt's ganz, ganz tolle Konkurrenz. Wenn ich gewinne, würde ich mir wahrscheinlich zwei Sätze zusammenlegen. Ich hoffe, dass ich dann nicht ins Mikrofon einfach schreie vor Glück oder ich weiß es nicht. Es gibt ein paar Menschen, denen ich gerne danken würde, aber ob es dann in dem Moment rauskommt, das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist.
Das macht jetzt die Aufregung auch nicht besser, ne? Also
nicht wirklich, nein.
Nee, oh ja, sorry. Aber wir sind selber auch ganz neugierig und drücken natürlich die Daumen. Und ich glaube, das alleine schon, also man ist nominiert, man fährt dahin, man hat mit Sicherheit einen tollen Abend. Also du wirst tolle Leute dort sehen, kennenlernen. Das ist sicherlich ja einfach ein ganz besonderer Moment, so oder so, oder?
Total. Also ich freue mich so, andere Autorinnen und Autoren kennenlernen zu dürfen, Buchblogger, Lesende. Meine Familie kommt auch zur Gala. Also so oder so wird es ein schönes Wochenende. Wir übernachten da auch in Hannover. Das heißt, hinterher kann man definitiv auch mit einem Sekt anstoßen, ob es was wird oder nicht. Ich freue mich einfach total auf das Wochenende.
Was wir auch immer gerne fragen, und das ist ja echt, das ist so eine ganz platte Frage, ich weiß, aber irgendwie muss man die stellen, ja. Du hast ja gerade schon gesagt, es gibt ja so viele tolle Autoren und so. Hast du eigentlich Vorbilder?
Ganz, ganz viele. Also immer, wenn ich lese, überlege ich auch, wow, was macht dieses Buch gerade so toll? Was macht diese Autorin oder Autoren so toll? Mein absolutes Vorbild ist definitiv Stephen King, weil ich finde, der hat eine Art zu schreiben. Seine Bücher sind ja auch sehr, sehr lang, also man muss auch Zeit mitbringen. Aber
der darf das jetzt inzwischen.
Der darf das. Ja, ich glaube, da traut sich auch kein Lektor ran. Ne? Der schreibt einfach seine 1000 Seiten und dann ist gut. Der hat so eine tolle Art, Figuren wirklich lebendig zu machen. Und ich finde, wenn man auch seine Geschichten, wenn man so die Zusammenfassung liest, ich glaube, bei Kuyo geht es darum, ein tollwütiger Hund rennt durchs Dorf. Da würde ich persönlich denken, okay, nach 20 Seiten habe ich die Geschichte abgehandelt. Den Hund erschießt irgendjemand und dann ist es vorbei. Und wenn ich aber was von Stephen King lese, dann geht es mir ganz oft so, dass ich denke, oh, es kann jetzt nicht noch spannender und schlimmer werden, obwohl es gar nicht so blutig ist. Aber der hat für mich einfach, ich weiß nicht, irgendeine Zauberformel entdeckt.
Ja, einen so bei der Stange zu halten, ne, über die vielen Seiten.
Ja. Total, ja.
Du hast ja gerade schon gesagt, du fragst dich dann immer, was das Buch gerade besonders macht. Liest du jetzt Bücher anders, seit du Autorin bist?
Total. Also ich achte mehr auf Stilmittel. Der Nachteil ist, manchmal stolper ich auch über etwas. Dann erwische ich mich so, oh, das hätte man aber irgendwie anders machen können. Das denke ich bei meinen eigenen Büchern natürlich auch, wenn man nochmal drüber liest. Ich denke aber auch oft, wow, wie ist der oder diejenige auf diese Idee gekommen? Also man reflektiert da bewusster und guckt sich natürlich auch ein bisschen ab, was kann ich vielleicht für mich übernehmen, ohne natürlich den eigenen Stil zu verlieren.
Und hast du dich dann quasi, also findest du in deinen Büchern auch, außer in der Länge vielleicht, also einen bestimmten Punkt von Stephen King?
Als ich die Geschichte von Jakob geschrieben habe, habe ich so ein bisschen an S auch gedacht, weil da gibt's ja diese Kinder-Clique, die, sage ich mal, auch unter nicht so glücklichen Umständen aufwachsen. Und ich fand deren Freundschaft immer so, so toll. Und Jakob findet in seinem Heim definitiv auch sehr, sehr gute Freunde, die das irgendwie erträglich machen. Ja, also er inspiriert mich auf jeden Fall. Ich würde jetzt nicht wagen zu sagen, es kommt an Stephen King ran, aber der Einfluss ist auf jeden Fall da.
Naja, also deine Bücher sorgen jedenfalls für mächtig Gänsehaut und sind fesselnd, also keine Frage. Ja.
Vielen, vielen Dank.
Und vielleicht sind wir gerade schon bei dem Thema, wo wir sagen können, hast du denn bestimmte Buchtipps für uns?
Eine Autorin, eine isländische, deren Namen ich jetzt hundertprozentig falsch ausspreche, ist Yrsa Sigurðardóttir. Könnt ihr gerne nochmal nachgucken. Der Titel heißt Nacht. Das ist dann ein bisschen leichter zu finden, denke ich. Und ich nenne sie einfach mal die Yrsa, weil den Vornamen kann ich noch aussprechen. Die beschreibt die isländische Landschaft einfach so, so schön und fesselnd. Und man spürt die Kälte, wenn man das liest. Bernhard Eichner finde ich auch super. Der hat einfach eine ganz tolle, einzigartige Art zu schreiben. Und ansonsten würde ich alle ermuntern, gebt auch mal neuen Autorinnen und Autoren eine Chance. Es ist immer ein Überraschungsei, aber manchmal entdeckt man vielleicht auch einen Schatz darunter.
Also das klingt jetzt schon mal toll, aber das ist ja also jetzt keine Landschaftsbeschreibung in dem eigentlichen Sinne, ne?
Nein, 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 aber
Yrsa, die ich jetzt auch falsch ausspreche, jetzt mit Sicherheit Sigurðardóttir. So. Das ist ja auch ein Thriller.
Also ja, du ja, ja.
Jetzt, mit deiner Buchempfehlung mal in deinem Metier auch. Was hat dich daran so fasziniert an dem Buch?
Also die Landschaft bildet einen super spannenden Rahmen für die Morde, die dort tatsächlich natürlich stattfinden. Es beginnt meistens mit einem Mord bei ihr und man reist dann quasi oft in die Vergangenheit, bevor der Mord passiert ist. Und dann liest man einfach über den Schnee, durch den man stapft. Man kann den Wind rauschen hören. Man kann sich richtig vorstellen, wie kalt und nass und ungemütlich der Winter dort gerade in Island ist. Und das macht für mich nochmal eine ganz besondere Stimmung beim Lesen einfach.
Und kannst du von Bernhard Eichner vielleicht auch ein bestimmtes empfehlen?
Der Fund von ihm fand ich super, weil einfach die Grundgeschichte so genial ist. Eine Supermarktmitarbeiterin findet eine Bananenkiste, in der sehr viel Koks versteckt ist. Sie könnte natürlich zur Polizei gehen oder sie sagt, ich gucke mal, was ich mit dem Koks anfangen kann. Und dann fängt das Unglück an. Das fand ich einfach so herrlich geschrieben, wie diese Supermarktmitarbeiterin dann auch ja sich mit ein paar Drogenbossen anlegt. Also wärmste Empfehlung.
Also das empfehlen wir gerne weiter. Ich bin ehrlicherweise bei beiden Titeln jetzt sehr neugierig geworden, jetzt weil ich beide noch nicht gelesen habe.
Ja, ich auch nicht.
Muss ich leider gestehen, ja, auch wenn Bestseller und ich weiß nicht was, aber es ist tatsächlich an mir vorbei und jetzt bin ich neugierig. Also
sehr
ich glaube, ja, und dich ja offensichtlich auch, gell, Anna? Also uns beide hast du schon mal gefangen und ich denke unsere Hörer auch. Das sind zwei sehr, sehr schöne Empfehlungen. Cool. Ja. Komm auf unsere Liste, wir sind neugierig. Und genau, an der Stelle sagen wir jetzt einfach mal vielen, vielen Dank für jede Menge Inspiration. Wir wissen, du bist sehr aufgeregt. Wir drücken dir jetzt einfach ganz fest die Daumen. Wir,
von jetzt bis zur
Danke.
Genau, machen wir. Weil egal, was jetzt noch zwischendurch passiert, du kannst alle Daumendrücker brauchen. Wir wollen natürlich wissen, ob du den Preis gekriegt hast und auch, wie es dir an dem Abend ging. Und wir drücken dir die Daumen und wünschen dir einfach auch ganz viel Erfolg für deine nächsten Bücher, weil ist ein mega toller Start. Besser kann es eigentlich gar nicht sein, glaube ich, wenn man so durchstartet mit seinen Büchern, also mit dem Buch, aber dann ja auch mit den Büchern. Wir wünschen dir ganz, ganz viele tolle Ideen und sagen einfach Danke.
Vielen, vielen Dank euch beiden für das tolle Gespräch.
Schön, dass du bei uns warst. Und wir geben euch noch keinen Ausblick, wer als nächstes bei uns ist. Wir sagen einfach, bleibt uns treu. Guckt doch mal, was da so als nächstes kommt. Verfolgt uns gerne. Wir berichten ja immer über unsere neuesten Folgen, über unsere Gäste, die wir haben. Und in diesem Sinne verbleiben wir und wünschen euch jetzt einfach weiterhin einen schönen Frühling mit ganz viel Sonne und viel draußen sein. Und habt einfach eine gute Zeit. Bis bald.
Tschüss.
Für unsere Buchplausch-Hörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher, entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch, oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben. Ihr wollt das einfach mal ausprobieren? Buchplausch und BookBeat schenken euch einen ganzen Monat BookBeat for free. Meldet euch einfach mit dem Rabattcode Buchplausch bei BookBeat an oder geht auf die Seite www.bookbeat.de/buchplausch und schon seid ihr dabei. Den Link, den haben wir auch noch einmal in die Beschreibung der Podcast-Folge eingefügt. Also nutzt dieses wunderbare Angebot, einen Monat lang so irre viele Hörbücher zu hören, wie ihr wollt, denn genauso funktioniert BookBeat. Das ist nämlich toll. Ihr könnt so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt. Das ist doch jetzt genau das Richtige, oder? Also ausprobieren. Wir freuen uns mit euch. Bis dann.